Hello, this is Ron Engelman from Krav Maga Israel. You're listening to the number one martial arts podcast in Germany. Support the guys via their Instagram or by sharing some of their episodes, and keep on fighting.
Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krav Maga in Gelsenkirchen.
Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, euer Kampfsport-Podcast. Mein heutiger Gast ist Freya Gessner. Sie ist Krav Maga-Instruktorin und der Kopf von, Valkyrie Krav Maga.
Valkyrie Krav Maga.
Valkyrie Krav Maga. Da kannst du jetzt direkt sagen, wie kommst du, ich falle direkt mit der Tür ins Haus. Wie kommst du zu dem Namen? Ich meine, dein Vorname klingt so ein bisschen nordisch. Hast du dich da so ein bisschen dran orientiert? Erzähl mal.
Ja, genau. Mein Name kommt aus dem Nordischen und ist nicht nur die Göttin der Fruchtbarkeit, Liebe und Schönheit, sondern auch die Anführerin der Walküren. Und weil ich halt auch viel in Israel eine Zeit lang war, habe ich dann halt gesagt, okay, dann mache ich es so, dass es auf Englisch jeder versteht. Mhm. Also Valkyrie. Ja, und dann kam ich halt auf Valkyrie, Krav Maga.
Valkyren, ich kenne Valkyren spontan vom Thor.
Ja, also tatsächlich kommt es von Odin. Also es sind ja die Valkyren, die bringen die gefallenen Krieger quasi nach Valhalla. Mhm. Und die eine Hälfte bekommt dann quasi Odin und die andere Seite bekommt dann Freya. Und da trainieren die dann bis Ragnarök, bis zum Weltuntergang.
Wollte gerade sagen, da sind mir die Valkyren das erste Mal aufgefallen bei Marvel, Thor, Ragnarök. Übrigens ein geiler Film. Wie hast du irgendwie Beziehung, sage ich jetzt mal, familietechnisch in diese Richtung? Oder ist das einfach nur, dass Mama und Papa dir den Vornamen gegeben haben, so wie bei mir?
Ja, also mein Vater gab mir den Vornamen. Der hat sich sowieso schon immer für die germanische Mythologie und für Wikinger interessiert. Ja, angeblich soll im Stammbaum sich auch mal ein Schwede verlaufen haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich stamme von den Schweden ab. Ich bin deutsch, und habe da jetzt keine anderen Wurzeln, nicht, dass ich wüsste.
Erzähl mal, Krav Maga, wir haben uns über ein paar gemeinsame Bekannte so ein bisschen kennengelernt oder wiedergefunden. Was heißt wiedergefunden? Erste Mal kennengelernt. Und ich hatte Valkyrie schon mal irgendwo aufploppen sehen. Und habe dann auch jetzt gerade in der Recherche auch nochmal gesehen, du bist ja gar nicht weit entfernt. Ist ja Oberhausen, Duisburg die Ecke. Mhm. Für Gelsenkirchen ist das jetzt keine große Distanz. Wie bist du zum Krav Maga gekommen?
Ja, tatsächlich habe ich früher gesagt, gar keinen Sport. Die Leute, die mich von ganz früher kennen, von der Realschule damals, haben gesagt, niemals ist das jetzt Freya, wie wir sie von früher kennen. Also ich war eigentlich eher so, ja, so ein bisschen im Tanzen, komme ursprünglich aus dem Ballett. Und habe dann so ein bisschen in dem Tanzbereich dann mein Training gemacht, wenn man das Training nennen konnte. Eigentlich war ich eher so sehr unsportlich, no sports. Und irgendwann habe ich aber nach meinem Studium angefangen, oder auch in meinem Studium schon angefangen, Taibo zu machen, also Fitnessboxen. Billy Blanks, da gibt es mehrere DVDs und alles.
Gibt es den wirklich immer noch?
Ich glaube, den gibt es immer noch. Also ich hatte mal gehört, der war auf einer FIBO gewesen, auf der Fitnessbörse. Ja. Da war ich sehr traurig, dass ich da nicht war, weil ich glaube, ich bin sein größter Fan. Und da bin ich dann so ein bisschen auch in diesen Boxbereich mit reingekommen und fand das immer total spannend, dieses Fitnessboxen auspowern und halt auch mal in diesen Boxbereich kommen. Ja, und dann habe ich mal eine Freundin kennengelernt, die Carina. Und die hat mich dann zur Selbstverteidigung gebracht. Sie hat dann gesagt, mach doch mal Krav Maga mit. Da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt ist das wieder wie früher beim Aikido. Da habe ich auch mal reingeschnuppert. Dieses Huha, das war jetzt nicht so meins. Da habe ich gesagt, oh Gott, nee, dann brauche ich wieder 10 Jahre, bis dass ich irgendeine Technik richtig beherrsche. Und dann sagt sie, glaub mir, das wird nicht der Fall sein. Ja, und dann bin ich damals Anfang 20 in die Halle dann gekommen vom Thorsten Klangwart. Und da wurde ich dann durch die ganze Halle geprügelt.
Thorsten Klangwald ist ja auch eine gute Adresse, den hatte ich ja auch schon mal hier zu Gast. Direkt Feuer und Flamme gewesen mit Krav Maga oder hast du dann so ein bisschen reingeschnuppert und hast gesagt, ja, okay, ist es jetzt das? Oder es gibt ja viele, die dann so ein bisschen sich austesten, dass sie so ein bisschen gucken, ob sie mehr in die Combative-Schiene passen oder vielleicht doch im Wing Chun so ein bisschen sich sicher fühlen. War für dich nie das Thema?
Nee, also ich hatte wirklich, meine Freundin hatte mich damals halt mitgenommen und hat gesagt, guck es dir an. Und ich habe gesagt, gut, ich guck's mir an und das muss auch sofort für mich gut sein, weil sonst mache ich nicht weiter. Ich kenne mich da. Und ich war total Feuer und Flamme. Also wie gesagt, ich wurde durch die ganze Halle geprügelt und das war genau das, was ich eigentlich gesucht habe. Reale und effektive Selbstverteidigung eben. Ne?
Ja. Jetzt erzähl mal, ich beobachte das ja auch manchmal. Da kommen Leute dann hin und sind das erste Mal beim Training. Und dann hast du 50-50. Dann hast du die Leute, die sagen, das Training war in Anführungsstrichen zu hart. Die kommen nicht mehr wieder. Es gibt dann aber auch Leute, die sagen, hat mich sofort geflasht. Ich habe mal letztens eine Diskussion mit einem anderen Trainer gehabt, der gesagt hat, eigentlich müsste man das Training, also nicht von uns ein Trainer, aber wir hatten so ein bisschen Diskussion. Er sagte, eigentlich hält er oder müsste er sein Training ein bisschen leichter abhalten, um die Leute so ein bisschen zu catchen. Und ich habe gesagt, nee, ist eigentlich komplett falsche Herangehensweise, weil entweder haust du direkt, zeigst, was ihn erwartet oder sie erwarten kann. Und wenn die Leute es mögen, sind sie mit Feuer und Flamme dabei, so wie bei dir. Und wenn die Leute wirklich sagen, ey, das ist mir zu hart, dann war es das, dann weißt du ganz genau, okay, das ist halt nicht für sie gedacht. Wie war das bei dir damals? Du hast gesagt, der Thorsten hat dich quer durch die ganze Halle geprügelt.
Also nicht der Thorsten selber, aber ein Schüler quasi.
Ein Schüler, ja.
Aber Gott sei Dank, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht mehr im Leben beim Thorsten.
Aber ja. Hat dich das schockiert? Weißt du, was ich meine? Hat dich das schockiert? Nein, weil du kommst ja aus dem Tanzen, aus dem Ballett, hast du, glaube ich, gerade gesagt, ne?
Ja, genau.
Du kommst aus dem Tanzen direkt in so einer Art, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Welt. Hat dich das so ein bisschen schockiert oder hast du im Inneren gedacht, ja, das ist eigentlich das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe? Ein kleiner Fetisch.
Ja, also tatsächlich, sage ich jetzt mal so, das weißt du ja selber, du kommst aus Gelsenkirchen, ich aus Oberhausen. Wir sind ja Ruhrpott-Flänzchen, ne? Und die mögen das ja generell ein bisschen was härter, ne? Deswegen war das genau der Nerv, der getroffen wurde bei mir, ne? Also das passt, sage ich jetzt mal, mit dem, wie ich sonst auftrete, ne? Also ich war immer schon jemand, der so Rambo-mäßig dann ist, ne? Also schon immer so mit dem Kopf voran und... Mhm. Manchmal wusste man natürlich auch nicht, wie man sich dann effektiv verteidigen sollte, wenn mal was ist, ne? Oder auch tatsächlich als Frau wurde man ja auch des Öfteren mal angetatscht und. Also es waren schon so Sachen, wo ich immer gesagt habe, das habe ich eigentlich noch auf dem Schirm, aber ich brauche halt eben eine effektive Selbstverteidigung und nicht etwas, wo ich wirklich 10.000 Mal Kata gelaufen bin, bis da sich irgendwas einigermaßen beherrsche. Und deswegen war es eigentlich super und hat mich sofort überzeugt.
Wie lange hast du gebraucht, bis du gesagt hast, okay, jetzt fühle ich mich soweit sicher? Wenn du jetzt mal drüber so reflektierst vom Anfang Training.
Also tatsächlich habe ich dann 5-mal die Woche Training gemacht. Es war 1,5 Stunden oder 1 Stunde 15 war es damals, glaube ich, sogar noch, wurde das angeboten. Und dann habe ich, wie gesagt, 5-mal die Woche Training gemacht. Manchmal waren auch 2 Einheiten an einem Tag. Ich kriege das gar nicht mehr ganz genau zusammen. Und da habe ich halt irgendwann gesagt, so jetzt 5-mal die Woche, das ist schon echt ein gutes Training. Auch teilweise Bodeneinheiten dabei oder auch Sparringseinheiten dabei. Das fand ich sehr interessant. Und dann wurde ich tatsächlich, da habe ich ein Jahr Krav Maga gemacht, da wurde ich am Oberhausener Hauptbahnhof angegriffen. Und ich hatte hohe Schuhe an, meine Tasche schön in der Seite eingeklemmt, ne, wie man das so als Frau macht, mit dem Daumen schön festhalten und bin durch Oberhausen um 12 Uhr mittags, also hier gar nicht irgendwas mit abends oder so, ne, 12 Uhr mittags bin ich aus der Bahn ausgestiegen und dann hatte mir so ein Betrunkener hinterhergerufen und ich dachte mir, ja gut, komm, ne, links liegen lassen und weiterlaufen, wie man das halt so lernt, ne. Und dann wurde ich plötzlich von hinten mit diesem Unterarmbürger angegriffen. Ne? Und mein Herz ist stehen geblieben, weil wirklich, ich war geschockt, weil in dem Moment ein Hinterrücksangriff ist einfach unbeschreiblich. Dein ganzer Körper wird wirklich komplett tight. Also der wird eng am ganzen Körper und du kriegst wirklich Panik. Du hast hohe Schuhe an, also bist noch nicht mal gerade so, dass du jetzt gerade Sportklamotten anhast, sondern vielleicht gerade auch nicht perfekt gewappnet. Und auf einmal wirst du dann angegriffen. Gut, man muss dazu sagen, es war ein Angriff von einem Betrunkenen. Man hat es halt auch gemerkt, ne, die durch die Bierfahne. Ne. Ich konnte mich Gott sei Dank sofort mit dieser Technik, die ich dann im Krav Maga gelernt habe, daraus befreien. konnte aber nicht schlagen großartig. Ich habe mich wirklich nur überraschungsmäßig rausgedreht und konnte dann raus. Ne? Das war jetzt mein großes Glück, weil es ist wirklich, man ist langsamer einfach, wenn man wirklich angegriffen wird. Ne? Und das habe ich dann mehrfach auch schon mal erlebt, dass man dann immer mal angegriffen wird. Wenn man den Gegner vorne sieht, dann kann man damit was anfangen. Aber wenn der überraschungsmäßig kommt von hinten oder aus einem Moment, wo man da gar nicht mit rechnet, dann bleibt einem das Herz stehen. Und da erzählen mir wirklich so viele, vor allem Frauen, wenn man selbstbewusst ist, dann passiert einem das nicht mehr. Also ich würde schon sagen, ich bin selbstbewusst, aber mir ist es auch passiert, mein Herz ist stehen geblieben. Ne? Also ich war froh, als ich aus dieser Situation raus war.
Jetzt, wenn dir das jetzt passieren würde, hättest du das besser eingeschätzt, gerade mit dem Awareness so ein bisschen?
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Dieses, gerade was du gerade am Anfang gesagt hast, einfach ignorieren, würden wir ja heute auch großartig nicht mehr den Leuten raten.
Genau.
Aber wie ist es, ich meine, mit den Taschen, ich sehe das jetzt bei den Typen auch mittlerweile, dass viele Umhängetaschen tragen, ist ja auch aufgefallen. Also erklär mir mal bitte einer, ich denke mal in Oberhausen ist bei euch auch eine Menge Leute unterwegs, dass die Bauchtasche hieß ja, in den 90ern war sie ganz angesagt, dann hieß es, das tragen nur Assis. Und dann haben die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Assis gesagt, ja komm, wir bringen sie wieder, aber wir hängen sie uns quer über die Brust. Und jetzt habe ich schon Leute auf der Straße gesehen, Typen, die sich auch, okay, jeder für sich kann sich die Augenbrauen zupfen, wie er will, aber Typen, die auch jetzt wirklich eine Handtasche tragen. Ist dir das auch schon aufgefallen? Geht mir das so oder was passiert gerade mit den Leuten?
Ich bin voll bei dir. Also man muss sagen, das Ruhrgebiet schütze ich immer noch ganz gerne, indem ich sage, wir sind ja da die Creme de la Creme. Da laufen halt spezielle Menschen rum. Da ist dann vollkommen in Ordnung. Aber ja, das habe ich auch des Öfteren gesehen und anscheinend sehr famous jetzt. Ne?
Deswegen musste ich gerade, während du da erzählt hast, so ein bisschen schmunzeln. Dann galt jetzt nicht, dass sich da so ein Besoffener von hinten angegriffen hat, sondern galt mehr diese Vorstellung von den Typen mit den Umhängetäschchen. Ich weiß ganz ehrlich nicht als Mann, was ich da alles in der Tasche reintun soll, aber ist eine andere Sache. Du hast gesagt, auf hochhackigen Schuhen.
Ja, genau.
Hast du dann auch mal schön mit dem Absatz auf den Zeh, wie sind weiter abgelaufen?
Nee. Nee, tatsächlich konnte ich mir, ich habe gemerkt, wie ich von hinten gepackt wurde, konnte dann mich wirklich da sofort rausdrehen aus dieser Situation, wie wir das, wie gesagt, im Krav Maga gelernt haben. Normalerweise sind Schlagtechniken dabei, aber wie gesagt, ich konnte mich da wirklich so rausdrehen, weil ich glaube einfach das Glück war, dass er halt betrunken war oder angetrunken war und bin einfach wirklich runtergerannt, die Treppen, also von dem Gleis runter und nach Hause. Ich habe damals direkt am Bahnhof gewohnt, direkt nach Hause gerannt, ne, und heutzutage sagt man ja dann immer, ja, denk dran, auch wenn es nur eine versuchte Tat ist, immer die Polizei rufen. Ja, und im Endeffekt, ich war einfach froh, dass ich aus dieser Situation raus war. Ne?
Freya, du siehst nicht schlecht aus, wenn ich das mal so sagen darf. Wie oft wird man als Frau eigentlich angemacht? Von irgendwelchen dummen Typen? Wenn du so jetzt zählst. Am Tag. Ja, sagen wir mal jetzt, du gehst am Tag morgens aus der Tür, gehst zur Arbeit und abends wieder zurück. Wie oft wird man dumm angemacht?
Ja, also es passiert schon des Öfteren, ne? Also man, nicht nur, dass man irgendwie, nur wenn man, wie gesagt, wenn einer hinterher ruft, ist das ja eine Sache, ne?
Aber selbst das ist doch sowas von einmalig dämlich. Ich habe mich gestern mit meiner Tochter so ein bisschen unterhalten und sie ist jetzt 13, die wird jetzt 14, die kommt jetzt langsam auch so in dem Alter und ich habe sie gefragt, ob sie auch mal irgendwie auf der Straße hier schon so ein bisschen angemacht wird. Zum Teil immer nur von irgendwelchen Mädchen, die sagen, was guckst du so dumm? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das beschäftigt mich ja schon innerlich, ne? dass die meisten Männer wirklich dieses dumme Denken, also es ist ja wirklich dummes Denken, eine Frau hinterherrufen oder hinterherpfeifen, dass die dann auf einmal stehen bleibt und sagt, mein Gott, was bist du für ein geiler Stecher? Auf so einen wie dich habe ich schon immer gewartet. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe die Logik in diesen Köpfen nicht.
Ich verstehe das auch nicht. Also ich bin da ganz bei dir. Ich denke mir dann auch jedes Mal, das kann echt nicht sein. Ne? Da muss ja irgendwann mal eine Frau drauf eingestiegen sein. Ne? Weil ich sag mal so, bei 100 anmachen muss eine ja sagen.
Mindestens eine.
Ja, ne? Ja. Ne? Sonst wird er ja nicht weitermachen. Wenn du immer wieder eine Niederlage erfährst, dann wird es ja irgendwann nicht weitermachen. Aber da muss ja irgendeine dabei sein, die denkt, okay, besser widerlich als wieder nicht. Dann machen wir es mal für Deutschland. Ich verstehe es auch nicht. Aber wie gesagt, ich habe damals mit meinen Kursen angefangen, 2015. Und da wollte ich eigentlich tatsächlich erstmal nur Frauen ansprechen, weil ich gesagt habe, ich würde gerne Frauen vor allem stärker machen. Und das war dann genau der Zeitpunkt, wo diese Silvesternacht war. Die Silvesternacht in Köln, genau. Und ja, da habe ich natürlich den Nerv der Zeit getroffen, weil da kamen natürlich sehr, sehr viele Frauen zu mir, ne, zum Thema ja, Begrapschen und ja, Belästigen. Dadurch hat man wirklich noch mehr Zulauf gekriegt, dass man dann gemerkt hat, also ich habe 2015 meinen Instructor Level 1 damals gemacht und habe dann Ende 2015 dann angefangen, meine ersten Kurse zu unterrichten. Und da kamen die Frauen scharenweise tatsächlich. Ne? Oder jetzt auch in der VHS merke ich das tatsächlich auch. Ne? Ich bin in der VHS auch Dozentin in Duisburg und da merkt man sehr viele Leute, die ja des Öfteren auch schon mal belästigt wurden. Ne?
Da wollen wir nämlich jetzt mal drauf gehen, auf dein Krav Maga. Ich hätte jetzt direkt eine Frage gehabt, Valkyrie, ist es mehr so für Frauen gedacht? Weil die Valkyren waren ja Frauen. Mhm. Aber du hast da, glaube ich, gerade schon so ein bisschen beantwortet. Ihr habt auch Männer, ne? Ich war bei euch auf der Seite, auch sehr schön gestaltete Seite, im Gegensatz zu anderen Seiten, wo die Leute immer so ziemlich aggressiv hereingucken. Darum geht es nämlich uns heute. Wir wollen so ein kleines Thema mal anschneiden, und zwar Neid und Streitereien im Kampfsport. Ich beziehe das jetzt mal mehr auf die Selbstverteidigungsschiene, weil in meinem Leben ist mir noch nie so viel Neid und Streiterei begegnet wie in der Selbstverteidigung. Hast du das auch schon erlebt?
Ja, tatsächlich auch. Also erstmal nochmal schönen Gruß. Die Seite hat die Kim gemacht. Schönen Gruß nochmal an die Kim, ne? Von 1 und 2 Kreativ aus Mülheim. Sehr gut gemacht. Da bin ich nämlich auch sehr, sehr froh drauf, dass wir eine Seite da kreiert bekommen haben, die eben nicht sofort we fight harder, wir sind die krassesten, ne? Ja. Wir wollen hier, ne? Ich bin zwar auch tätowiert, aber ich habe keine Glatze. Also vielleicht würde ich so andere Typen anziehen, weiß ich nicht, ne? Aber man merkt halt immer, es stehen aufgepumpte Typen da, tätowiert und sagen, okay, wir können es jetzt auf einmal. Und was eine Frau da unterrichtet, ist sowieso völliger Schwachsinn. Ne? Also man merkt schon in der Selbstverteidigungsszene, dass es als Frau schwieriger ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil es gibt halt eben viele Leute, die trotzdem, also viele Männer, die vielleicht auch sagen, nee, bei einer Frau wollte ich jetzt gar nicht trainieren.
Leute, die zu dir kommen, oder was?
Nee, die nicht die zu mir kommen, aber was man schon mal hört. Ne? Man hört das eine oder andere dann, nee, da will ich lieber bei einem Mann trainieren. Oder ich habe auch zum Beispiel schon Frauen gehört. Also wie gesagt, alles nicht jetzt in meinem Bereich, aber ich habe auch schon Frauen gehört, die sagen, nee, bei einer Frau möchte ich kein Training haben. Wenn, dann möchte ich bei einem Mann Training haben, ja. Mhm. Das gibt es halt auch. Aber wie gesagt, wenn die dann beim Training sind, es gibt aber auch dafür Männer, die sagen, nee, ich will lieber bei einer Frau trainieren, weil dann hat man eben nicht dieses, dieses Brunstverhalten da immer, ne? Und weil es gibt natürlich auch Frauen, die sagen, ich will lieber bei einer Frau trainieren, weil da fühle ich mich dann auch irgendwo wohler, die versteht genau meine Probleme und vielleicht wurde ich schon mal angegriffen und die kann dann einfühlsamer da reingehen in die Situation.
Also so wie der Zufall das will, habe ich heute ein Interview gehört mit Mike Tyson. Und Mike Tyson hat, ich kriege das jetzt nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber Mike Tyson hat irgendwie gesagt, wenn du dich selbst zu ernst nimmst, hast du ein echtes tierisches Problem. Also diese ganzen Kämpfer und so wie du gerade gesagt hast, mit verschränkten Armen und böse reinblicken und meistens dann irgendwie noch, weiß ich nicht, eine Brücke im Hintergrund, Schwarz-Weiß-Szenario, also dieses düstere, mich persönlich spricht das nicht an und ich denke mal, das spricht wirklich diese Art von Klientel an, aber das ist auch schon wieder längst überholt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das genauso. Also für mich ist es halt auch überhaupt nichts, ne? Dieser typische Vintage-Look. Klar kann man gerne mal ein, zwei Videos auch schwarz-weiß machen oder man kann auch mal ein paar Bilder schwarz-weiß machen. Aber im Grunde, da habe ich heute auch nochmal mir Gedanken drüber gemacht, wenn ich Bilder poste oder Videos poste, ich versuche einfach das so mit Musik zu untermalen, das Video, aber es einfach so laufen lassen, wie es einfach in meinem Kurs aussieht. Warum soll ich großartig irgendwas zusammenschneiden, schneller schneiden, Special Effects reinbauen, wenn einer wieder Quatsch gemacht hat beim Training, damit ich mich dann selbst als was Besseres darstelle? Und dann kommen Leute in meinen Kurs und sagen, ey, die Videos sahen so geil aus. Wo sind denn die geilen Typen und die geilen Weiber? Ne?
Ich rede jetzt aber nicht von den Videos allgemein. Ich rede auch so von der Internetpräsenz. Deswegen habe ich gesagt, für dich, also deine Internetpräsenz sieht wirklich schön aus, einladend. Ich habe vorhin gesagt, du bist eine gut aussehende Frau, eine hübsche Frau. Wenn da ein Lächeln bei ist und du siehst so ein bisschen gepaart mit Kraft, zieht, glaube ich, mehr an, als wenn die Leute da mit verschränkten Armen stehen. Ich habe so viele Internetseiten gesehen, wo die Leute, das ganze Team in verschränkten Armen stehen. Kein einziger lächelt. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber das hast du eigentlich nur, sag ich mal so, was heißt nur? Also mir fällt es vermehrt auf in dieser Selbstverteidigungsszene, dass die irgendwie immer noch einen draufhauen wollen und das machen wir und wir sind noch einen Ticken harter als ihr und wir sind noch einen Ticken krasser als ihr und guck mal hier, hier stehen wir in Camouflagehosen, das können wir auch. Es ist echt, so ein ganz mieser Beigeschmack, wenn es so um die Selbstverteidigung geht, weil da muss man immer so ein bisschen auch noch abgrenzen, gerade wenn es um Krav Maga geht, weil jeder Heini im Krav Maga ist natürlich dann auch irgendwie, weiß ich nicht, ein ehemaliger Feldjäger bei der Bundeswehr.
Ja, genau.
Hat bei Mossad gedient oder was weiß ich.
Genau. Das ist nämlich wirklich, das ist mir auch aufgefallen, das ist echt wirklich furchtbar. Ne? Man sieht jeden nur noch in Camouflagehose rumlaufen und jeder macht einen auf Bundeswehr, obwohl er gar nicht von der Bundeswehr ist oder vielleicht noch nie bei der Bundeswehr war. Ne? Jeder möchte natürlich höher, schneller weiterkommen. Jeder ist mit irgendeinem Israeli befreundet, der irgendjemanden unterstützt und schon mal irgendwo gewesen ist. Krav Maga-Studios wachsen wie Pilze aus dem Boden. Jeder hat eine Woche mal einen Kurs gemacht und ist Krav Maga-Instruktor. Also mir fehlt da manchmal so ein bisschen halt auch so das große Ganze irgendwie. Ne? Mir fehlt manchmal so dieser Background bei den meisten. Ne? Die machen das dann.
Ja, die meisten schreiben auch jetzt einfach in ihrem Background was rein. Und wenn es nichts reinzuschreiben gibt, glaub mir, dann gibt es auch Leute, die gründen mal eben einen Verband und verleihen sich untereinander Schwarzgurte. Und dann kann man was in seine Referenzen schreiben, in seine Bio.
Ja, richtig.
Ich sage das jetzt, weil ich gerade mit jemand anderem an einer weiteren investigativen Folge arbeite. Und da geht es nämlich um diese Art von Leuten. Also es ist unfassbar, wie viele Menschen es gibt, die mit Scheiße Geld machen wollen.
Ja, und das ist das Schlimme, weil es gibt immer Leute, ich sage immer, es gibt für jeden Trainer gibt es den passenden Schüler. Ne? Also wenn irgendjemand sagt, irgendwelche Trainer können es nicht oder bringen es nicht oder was auch immer, es gibt immer den passenden Schüler. Es gibt immer ein paar Followers, die dich anbeten werden, egal was du für einen Hampelkurs machst. Ne? Mhm. Das ist einfach so. Und wenn es eigene Organisationen gibt, die eigene Gürtel verleihen oder eigene Leute ausbilden, können die das gerne machen. Ich, wie gesagt, habe immer gesagt, ich möchte das nicht. Wenn, dann möchte ich auch dann von qualifizierten Leuten aus Israel oder sonst woher ausgebildet werden und dann sagen können, okay, davon komme ich, von den Leuten komme ich und nicht von irgendwem, der sich selber eine Organisation gegeben hat. Ne? Da halte ich nicht viel von.
Wie läuft denn bei euch das Training so ab? Verleiht ihr Gürtel? Weil das war letztens wohl auch ein kleiner Knackpunkt, wo viele gesagt haben, dieses Gürtelverleihen sehen viele als Schwachsinn an und viele sagen, warum? Gerade ich sehe es zum Beispiel sehr hilfreich, wenn es um Kinder geht, gerade wenn man mit vielen Kindern trainiert, ich weiß nicht, ob ihr auch Kindertraining macht, dass man da schon sieht, aha, wir haben da halt nicht die Gelbgurte, die Grüngurte, die Orangegurte, dass die so ein bisschen in Gruppen unterteilt sind.
Also ich muss sagen, ich mache auch kein Gürteltraining. Hatten wir mal überlegt, auch mit den Leuten aus Israel damals, ob wir dann immer Patches verteilen, dass man immer so eine Art Patch bekommt, wie so ein Seepferdchenabzeichen, ne? Dass man wieder irgendwie was mehr geschafft hat. Aber ich habe immer gesagt, ich weiß, besonders die Deutschen, die wollen unbedingt immer Zertifikate haben. Die wollen für Spülmaschine ausräumen, wollen die ein Stempelchen in ihr Hausaufgabenheft. Mhm. Und das merkst du halt auch extrem bei Zertifikaten, was den Sport betrifft, was irgendwelche Intelligenzsachen betrifft. Jeder ist irgendwie mittlerweile Fitnesstrainer und hat schon mal irgendwas gemacht. Die suchen und sammeln so viele Zertifikate. Und ich habe halt gesagt, Selbstverteidigung ist nicht, wenn du einmal unschadet durch Marxloh läufst und kriegst dann den Gelbgurt oder so. Das ist jetzt nicht mein Zeichen. Also ich denke mir immer so, wann gebe ich jemandem einen Gelbgurt? Wann gebe ich jemandem einen Rotgurt oder einen Braungurt? Oder wann ist jemand Schwarzgurt ebenbürtig? Ne? Und man muss ja auch immer überlegen, die Avivit Queen zum Beispiel aus Israel, die hat den sechsten Dan, den Schwarzgurt im Krav Maga, im traditionellen Krav Maga. Wenn man überlegt, dass sie seit klein auf diese Bürde dann gemacht hat, bis dass sie also so lange trainiert hat, teilweise 3 Jahre in der Armee war und, bis dass sie dann wirklich sechsten Dan Schwarzgurt erreicht hat. Und manche Leute stellen sich dahin und werden das innerhalb eines Jahres. Da ziehe ich den Hut vor.
Ich wollte gerade eben was sagen. Ich denke mal, du kennst den gleichen Typen.
Wahrscheinlich.
Ja, also hier ist jemand aufgetaucht, der trainiert, glaube ich, der hat vorher in Gelsenkirchen trainiert, Training gegeben. Und ich weiß, dass hier in der Szene sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit gerade auf diesen jungen Herrn ruht, weil sehr viele haben sich gemeldet, auch mich angerufen, haben gesagt, irgendwie müssen wir da was tun, wir müssen dagegen vorgehen. Und ich habe gesagt, was willst du denn gegen so einen Typ machen? Und zwar geht es um jemanden, der hat vorher hier in Gelsenkirchen trainiert und ist dann, glaube ich, nach Dorsten trainiert da, ist aber sechster Dan im Krav Maga, kommt aber an den sechsten Dan, weil er mit jemand anderem einen Verband gegründet hat. Und das ist das, was ich am Anfang gerade gesagt habe. Die Leute gründen dann irgendwann schnell irgendwelche Verbände und schieben sich dann so die Zertifikaten und Urkunden hin und her. Und genau, das macht natürlich alles ziemlich im Arsch.
Richtig, und das ist halt auch der Punkt, warum man dann, wenn Leute eben fragen, ja, du bist Krav Maga, ja, welches Level, welcher Chief, hast du nicht gesehen, was für Instructor bist du denn? Ne? Und jede Organisation macht es halt irgendwie anders. Da fängt es ja schon an, da gibt es ja die ersten Streitigkeiten. Die eine Organisation bricht alles Mögliche weiter runter. Ich habe in Israel damals gelernt, keep it simple, versuche es so einfach wie möglich zu unterrichten, damit es jeder lernen kann. Und ich finde halt, man sollte ein Ziel verfolgen. Und das machen die meisten nicht, vor allem nicht im Krav Maga. Man hat immer nur Battles, man hat immer nur Leute, du kannst das nicht, dann kriegst du irgendwelche blöden Kommentare unter Bilder oder wie sieht das denn aus, was ist das denn und, wir machen das viel besser. Ich weiß nicht, warum man sich immer als was Besseres darstellen muss, als man ist, wie gesagt.
Ich glaube, das ist die deutsche Kultur. Der Deutsche, so wie du gesagt hast, ist geil auf irgendwelche Zertifikate, um sich einzureimen. Ich meine, das fängt doch schon im Kindergarten oder in der Grundschule an. Da kommen die Kinder nach Hause und sagen, ich habe den Füllerführerschein. Ich darf jetzt endlich einen Füller bedienen. Ja? Was ist denn hier los? Ich meine, als Kind freust du dich, aber du siehst doch schon, in welche Richtung das geht. Und diese Leute, die in den Fotos oder unter Videos Sachen schreiben, gerade auf Facebook. Und ich habe mich so zurückgenommen. Ich habe mich so zurückgenommen, auch den Leuten zu antworten. Wenn irgendwelche Techniken gezeigt werden, dann findet jemand auf Instagram irgendwie ein lustiges Video oder ein Video von irgendeiner Technik. Das wird dann in den Facebook-Gruppen zerrissen und es wird diskutiert, ob das machbar ist oder nicht. Und ich sage, meine Meinung ist, egal welche Technik, sie ist machbar. Und wenn dann jemand kommt und sagt, nee, die ist nicht machbar, dann guckt er mal wirklich Realität an. Manchmal ist wirklich ein Stich in die Augen machbar. Manchmal ist wirklich, weiß ich nicht, ein Tritt in die Eier machbar. Es muss nicht immer der fancy Stuff sein. Und manchmal sind diese schlichten, wenigen, ja, wie sagen wir, Hollywood-mäßig, die nicht so nach Hollywood aussehen, die Sachen eigentlich am geeignetsten. Deswegen, es kommt immer auf die Situation an. Und dann würde auch das greifen. Und die Leute, die da diskutieren, ich kann da nicht mehr mitdiskutieren, das ist so.
Ja. Und so sehe ich das halt auch. Man hat immer, also dann, wie gesagt, man weiß nichts über, also die Leute wissen nichts zum Beispiel über das, was ich mache. Ich unterrichte wirklich in Duisburg, in Essen, in Düsseldorf, haben wir wirklich in Bottrop mittlerweile, haben wir mehrere Möglichkeiten, auch mit mehreren Leuten aus meinem Verband, sage ich jetzt mal, also es ist ein Einzelunternehmen, ist kein Verband, die mit mir dann zusammen das unterrichten. Und da sieht man zum Beispiel ganz klar in den einzelnen Kursen, die machen das einmal die Woche. Ich habe gerade zu Beginn des Podcasts, habe ich ja gesagt, ich habe das fünfmal die Woche gemacht, über Jahre. Mhm. Ne? Und die kommen einmal die Woche zum Training. Und wenn mal schönes Wetter ist, kommen die auch nicht. Und was erwartet man denn bitte von den Leuten, dass die da plötzlich mit Maschinengewehren umgehen können oder jemanden kaputt schlagen? Also ich weiß immer nicht, was die Leute in den Krav Maga-Gruppen, was die von normalen Leuten halten, ne? Dass das alles hier Soldaten werden, ne? Wahnsinn.
Ich hatte ein Seminar, mich hatte jemand angerufen, hier gibt es, ich sage jetzt nicht, welche Firma das ist, aber hier gibt's zwei große Ärztehäuser, die für die Leute, die aus Gelsenkirchen kommen, werden die kennen. Und zwar direkt an der Arena hier, wo Schalke spielt. Und da werden Tests gemacht, da werden die Schalke-Spieler getestet. Unter anderem gibt es da auch ein komplett neues Gebäude, da werden Gutachten gemacht für Menschen, die nicht mehr arbeiten können. Die werden da getestet, da werden ärztliche Untersuchungen gemacht und dann sagt der Gutachter den Menschen, ja, du kannst weiterarbeiten oder nein, du kannst nicht weiterarbeiten. Und in der Vergangenheit ist es jetzt passiert, dass wenn die Menschen, die eigentlich keinen Bock mehr haben zu arbeiten, das Gutachten bekommen, du kannst noch ein paar Jahre weiterarbeiten, dann wird der ein oder andere mal aggressiv. Und der Leiter von dieser Einrichtung, den kenne ich persönlich und der hatte mich letztens angerufen und hat gesagt, kannst du nicht mal kennst das ja, ne? So mal eben ein Seminar geben für die Leute.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, können wir machen. Jetzt in den Ferien habe ich eh mehr Zeit und dann bin ich einen Tag dahin gefahren und ne, man kennt das, Tropfen auf dem heißen Stein, aber meine Auffassung ist immer, besser ein Tropfen als gar kein Tropfen auf dem heißen Stein.
So sehe ich das auch.
So, genau. Und dann bin ich dahin und da war genau das Gleiche. Die Akzeptanz von den Menschen überhaupt, Zeit zu investieren in Training, war sehr, sehr gering. Ich habe da meine Runde gefragt, direkt am Anfang, was glaubt ihr, wie lange müsst ihr trainieren, um euch sicher zu fühlen, um vielleicht was Effektives anwenden zu können. Und da waren zwei bei, die eine realistische Dauer angegeben haben und andere haben gesagt, weiß ich nicht, Wochenende, zwei Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr. Also du merkst dann aber auch, das ist der heutige Mensch, sage ich jetzt mal. Das sind gerade auch so Bürotypen, die wollen einfach mal ganz schnell per Knopfdruck Sachen schnell lernen. Und wenn du dann
genau, so das am besten in einem Crashkurs, ne, dass man sagt, ich habe jetzt keine Zeit für jede Woche zu kommen, ich will mal in einem Crashkurs das mal einmal abarbeiten alles, ne? Und das funktioniert halt eben nicht, ne?
Das ist wirklich so. Es sei denn, du bist Vendo, da schaffst du das einmal.
Ja, aber wirklich, das hatte ich auch letztes Mal in einem VHS-Kurs auch. Ja, wie lange muss ich das denn jetzt machen? Die Frau war auch nicht wirklich sportlich jetzt gewesen, was überhaupt nicht schlimm ist, weil ich habe immer gesagt, man muss nicht zum Sport gehen und vorher Sport machen, sondern man geht ja zum Sport, um sportlich zu werden. Und da habe ich gesagt, ich so, ja, aber überleg doch mal, wie die Schnelligkeit sein muss, wie diese Reflexe sein müssen, die müssen ja in Fleisch und Blut übergehen. Wie zum Beispiel, wenn man einem Kind einen Ball wirft, ob er den fängt oder ob er sich duckt vor ihm. Das ist ja ein Reflex, der ist ja seit Kindertagen eingestudiert. Und sowas muss natürlich auch im Krav Maga kommen, dass man sagt, okay, das muss wirklich ein Reflex werden. Und das ist ja der Grund, warum Krav Maga eben so eigentlich so einfach sein sollte, dass man sofort reflexartig handelt, wenn jemand mit einem Messer auf mich zukommt oder wenn jemand irgendwie mit einer Faust auf mich zukommt und. Dass man wirklich oder mich schlägt, dass ich dann weiß, okay, jetzt muss ich reflexartig das oder das oder das machen. Ne?
Weißt du, warum? Ich habe eine Theorie, um nochmal jetzt auf die Leute zurückzukommen, die sagen, das funktioniert nicht. Weißt du, warum das in der Selbstverteidigung eigentlich nur so gang und gäbe ist? Weil ich glaube, dass wenn es ums Boxen geht oder Muay Thai oder BJJ oder Lucha Libre oder Grappling, wenn da einer kommt und sagt, die Übung funktioniert nicht, dann sagt man direkt beim nächsten Training, okay, lass uns mal auf der Matte, lass uns das mal austesten.
Genau.
So, bei der Selbstverteidigung ist es natürlich wieder was ganz anderes.
Ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich tatsächlich genauso wie du, weil das Problem bei der Selbstverteidigung, das sehe ich immer wieder, ja, aber der Angreifer würde mich jetzt doch dann so angreifen und ich würde dann noch das machen und dann würdest du das machen. Und man kann nie wirklich 100% Selbstverteidigung üben. Ich sage immer, da muss ich wirklich 10 Schlägertypen mal eben auf die Matte holen, die wissen, wie man vernünftig angreifen würde und wie die euch vernünftig bearbeiten würden, dass das funktioniert, ne? Und die meisten Leute haben aber, das ist auch meine Theorie tatsächlich, genauso das Gleiche, was du auch sagst, die haben noch nie in ihrem Leben angegriffen. Und dann sollen die das erste Mal mit einem Messer oder mit einem Stock angreifen und haben noch nie irgendwie so eine stichartige Bewegung gemacht. Ist natürlich dann schwierig, mit diesen Angreifern dann über Jahre weiter zu arbeiten. Ne? Und dann denken die sind sicher und in Wirklichkeit kommt dann einer, der ganz anders angreifen würde. Ne?
Wie macht ihr das Messerabwehrtraining? Macht ihr das?
Zieht
ihr das durch? Wie ist deine Meinung darauf?
Ich sage immer, aus einer Messerstecherei geht man nie ohne Schnittverletzungen raus. Ne? Mhm. Ganz klare Kiste. Und in erster Linie, wenn ich ein Messer sehe und bin weit genug von dem weg, versuche ich dann natürlich wegzurennen. Ne? Das ist nicht feige, also sehe ich gar nicht so. Dass viele Leute denken dann immer, nee, da muss ich den. Also da habe ich auch schon Leute gehabt, 8 Jahre Krav Maga gemacht, kamen bei mir auf die Matte. Ja, nee, also wir haben immer gelernt, reingehen, zu Boden bringen und hast du nicht gesehen. So, bring mal einen zu Boden, der sich dann am Boden auch noch auskennt. Viel Spaß. Ne? Und vor allem bei einer Gewichtsklasse von einer Frau, ne, ich rede da ja immer dann auch als Frau dann noch, alles gut und schön, wenn du ein massiger Typ bist und dann dich dann irgendein Lauch angreift, ist halt eine Sache. Aber wenn du eine Frau bist, die, so wie ich das schon mal hatte, wie gesagt, auch mal hohe Schuhe anhat und vielleicht gerade nicht in ihrer Komfort-Kampfanzug-Kleidung ist, dann muss man sich auch effektiv verteidigen können. Da bringe ich nicht mal eben einen mit High Heels auf den Boden. Ne?
Das Ding ist, es spaltet sich ja auch da in der Selbstverteidigungsszene. Und da ist auch viel Neid und Streiterei, gerade was Messerabwehr so ein bisschen angeht. Viele sagen ja, das bringt nichts. Andere sagen, doch, das bringt schon was. Michael Rüppel lädt die Leute auch immer ein und sagt, wenn ihr mir nicht glaubt, kommt zu mir nach Essen. nimmt ein Übungsmesser und geht auf mich zu. Ist bis jetzt der Einladung auch noch keiner gefolgt. Viele haben ihn mal kritisiert. Ich teile das, was du gerade gesagt hast, die Meinung. Ich bin auch immer noch der Meinung, besser man trainiert Messerabwehr, als für den Fall, du stehst plötzlich in einem Flur, wo du nicht weg kannst und es kommt jemand auf dich zu mit dem Messer. Was machst du dann?
Genau,
dann kannst du wenigstens die Sachen anwenden, die du trainiert hast, oder du sagst einfach, okay, stich zu. Wenn wir uns ganz ehrlich sind, ist das ein Szenario, was keiner von uns je irgendwie groß erlebt hat. Es mag sein, dass vielleicht 5% der deutschen Krav Maga-Instruktoren mal eine Messerstecherei hatten und das vielleicht angewandt haben, aber wenn wir wirklich ehrlich sind, keiner von uns hat jene Messerstecherei gehabt und kann auch nie 100%ig sagen, das funktioniert. Aus Erzählung, aus Videos, aus Übungen und aus Gesprächen mit anderen kann ich sagen, und ich denke mal du auch, weil wir beide haben die gleichen Bekannten in Israel und Australien, können wir gleich noch kurz zu kommen, wissen wir, dass es funktioniert. Aber wenn wir wirklich ehrlich sind, und das mache ich auch beim Training immer klar, sage ich, es kann so und so ausgehen und ne, es ist nicht immer alles in Stein gemeißelt.
Genauso sehe ich das auch. Also das sage ich auch immer und was mir in Israel auch immer vermittelt wurde, deswegen ist Boxen so essentiell im Krav Maga. Wenn du eben nicht mehr weiter weißt, schlägst du nur noch drauf. Und mir wurde tatsächlich damals eine Geschichte erzählt, damals auch in Israel, dass jemand in Hamburg angegriffen wurde, auch von mehreren Typen, die plötzlich ein Messer gezogen haben. Und die haben immer auf ihn eingestochen. Und natürlich hat er die Messer mit dem Körper pariert. Ne? Der hat die alle abgekriegt. Ne? Und hat dann irgendwann kamen andere Leute wohl auch und haben dann Stühle auf ihn geworfen. Wie gesagt, alles nur vom Hörensagen, kann ich nur so weitergeben, was ich so gehört habe. Und also haben Stühle auf die Angreifer geworfen, so. Und im Endeffekt war derjenige, der sich verteidigt hat, der dann auch die mehreren Messerangriffe abbekommen hat, der war dann plötzlich nass. Und dann hat er gesagt, boah, habe ich krass geschwitzt. Ich habe irgendwann nur noch geschlagen, weil ich wusste gar nicht mehr, was ich machen sollte. Die kamen so vielen. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ich war im Überlebensmodus und habe nur noch wild um mich geschlagen. Und packte an seinen Körper, merkte plötzlich, boah, ich bin aber nass. Und da war halt natürlich Blut. Ne? Und das war der Grund, wo er dann auch zusammengeklappt ist, weil er dann erstmal realisiert hatte, oh, das waren keine stumpfen Schläge auf Rücken und Brust, sondern das waren Messerangriffe. Ne? Ja. Und das ist halt immer der Punkt, wo ich immer sage, du kommst aus einer Messerstecherei nie ohne Schnittverletzung oder Stichverletzungen raus. Und deswegen, man soll versuchen, bestimmte Blocks vielleicht anzuwenden, aber großen Schnicki-Schnacki würde ich da jetzt auch nicht machen. Ne?
Hast du schon mal dieses Schockknife ausprobiert?
Ja.
Und wo? Ja.
Tatsächlich, ein Freund von mir aus dem Süden von Deutschland, sage ich jetzt mal, der hatte dann Schockknives mal besorgt und da haben wir die, er hatte so eine Nahkampfbahn aufgebaut, wo wir auch geschossen haben und wo wir dann so kleine Krav Maga-Drills gemacht haben und da zog er dann die Schockknives und schön auf einem Stach aufgedreht und das ist schon ein anderes Feeling, sage ich jetzt mal. Wenn man das schon knistern hört, dann ist es schon wirklich so, als hätte der ein wirkliches Messer in der Hand, ne? Weil man merkt, man weiß, oh, wenn ich das jetzt abkriege, das tut weh. Ne?
Und, also ja, wie ist der Schmerz halt? Wie ein Taser oder...
Ja, also es ist wirklich, also ja, ich weiß jetzt nicht, wie sich ein Taser anfühlt. Also so viele Schockmomente hatte ich da noch nicht. Also ich habe nur das Schockknife gemerkt. Also wenn man das über den Arm streicht und hält das die ganze Zeit auf dem Arm, dann merkt man es irgendwann nicht mehr. Ne? Aber wenn du das nur für einen kurzen Moment so als Schock kriegst, dann merkst du halt schon, dass er zwiebelt. Ne?
Ja, ist auch, glaube ich, immer noch nur den Behörden.
Genau.
Ne, für die Behörden. Also ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, da überhaupt irgendwie diese...
Da braucht man Zertifikate
für. Ich hatte letztens irgendwo jemanden, der hat in Basel, glaube ich, ein Seminar angeboten, als Schockknife-Instructor über 2 Tage. Aber ich glaube, du darfst das hier in Deutschland, glaube ich, nicht. Ne?
Du brauchst, wie gesagt, bestimmte Zertifikate brauchst du dafür, um das überhaupt zu erlangen. Und wie gesagt, eigentlich ist das auch nur den Behörden...
Ja. Ich meine, das war auch mein letzter Stand. Ja. Ich, wie gesagt, ich kenne es nur vom... Hören, aber ich würde es gerne auch mal ausprobieren. Ich glaube, Michael Rüppel hatte das mal, aber das, was ich gehört habe, ist, wenn das Schockknife dich trifft, soll es sich ähnlich anfühlen, als würdest du geschnitten werden.
Wie gesagt, das kann ich jetzt so nicht bestätigen, weil ich jetzt noch keine Stiche zum Körper bekommen habe. Klar habe ich mich schon mal am Kartoffelmesser geschnitten. Das merkt man ja nicht, weil es ein gerader Schnitt ist. Ne? Das ist halt, das merkt man ja manchmal einfach halt gar nicht. Ne? Nicht, weil man dann wenig Schmerzempfinden hat und so krass ist, sondern weil die Nerven komplett gerade durchtrennt werden. Und deswegen ist das halt eben so gefährlich. Ne?
Vor allem, man muss auch immer noch sagen, dass auch Menschen, die angegriffen werden mit dem Messer, auch wenn sie Stiche abbekommen, nicht sofort beim ersten Stich verbluten. Ne? Nicht jeder Stich ist lebensbedrohlich.
Genau. Also mir wurde damals mal beigebracht, wenn es zur Hauptschlagader geht, 3-5-12-Regelung, 3 cm tiefer Schnitt, 5 Sekunden bis zur Bewusstlosigkeit und 12 Sekunden dann bis zum Tod. Aber wirklich, wenn man die Hauptschlagadern dann trifft. Ne?
Ja. Und ich glaube, wenn das so ist, dann denkst du nicht an die 3-5-12-Regel.
Nee. Und da denkst du wirklich an deinen Überlebensmodus, denke ich mal. Und da will man einfach irgendwie versuchen, raus aus dieser Situation zu kommen. Und deswegen denke ich, Messerangriffe oder Messerabwehr macht Sinn, wenn man zum Beispiel in engen Räumen ist. Und ein Messer kann ja alles Mögliche sein, haben wir auch alle gelernt. Ne? Das muss ja nicht nur ein Messer sein, kann einer mit einer abgebrochenen Glasflasche dich da angreifen und dann stehst du in irgendeiner Diskothek in irgendeiner Ecke und ja, da sticht da einer fleißig auf dich ein. Da kann man leider nicht immer wegrennen. Ne? Ja.
Du warst in Israel, du warst in Australien. Australien war ich noch nicht. Langer Flug, ne?
Ja, 24 Stunden. Ja.
Genau. Direkt am Stück? Nee, du bist doch irgendwo zwischengelandet, nee, oder?
In Thailand bin ich zwischengelandet.
Ja, wollte schon sagen. Du warst beim Jared. Für die, die Jared nicht kennen, es war, glaube ich, Anfang 2020, da waren diese Waldbrände in Australien. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Da hatten wir vom Verein dann Jared geholfen. Die hatten da so ein Fundraising und wir hatten dann, ich glaube, Koala Hospital, hatten wir Geld gesammelt für die ganzen Tiere. Aber Jared ist Schwarzgurt unter Ron Engelmann, der auch schon mal hier bei mir zu Gast war, ich glaube in der ersten Staffel, wenn ich mich nicht irre, oder in der zweiten. Und Ron Engelmann betreibt das Krav Maga Camp in Israel. Und ja, Jared und Ron haben, oder Ron hat eine Zeit lang in Australien gelebt und Jared ist Australier und daher kennen die beiden sich und er hat da auch ein Gym. Ich glaube, zwei haben die sogar, ne? KMDI. Ja.
Krav Maga. KMDI. Ja. Genau, da habe ich damals, da bin ich 2016 damals hingegangen, in diesem KMDI-Studio. Und ich glaube, die haben noch eins, irgendwo Bondi Beach oder so.
Und Bondi Beach soll quasi das Neukölln sein von Australien, ne? hab ich mir sagen lassen.
Ja, aber wie gesagt, also ich habe eigentlich die ganze Zeit das Gym gesehen. Ich habe nicht so viel von Australien gesehen.
Ja, aber du hast auch die Leute dort kennengelernt. Erzähl mal, wenn du jetzt so einen Vergleich ziehst zur Krav Maga-Szene in Australien, zu Israel und zu hier in Lauch, in Deutschland. In Lauchland, ja? Also, du hast jetzt diese drei Communities. Ja. Sag mal so ein bisschen. Man kann ja hier, der Deutsche kann ja auch noch so ein bisschen was lernen von anderen.
Ja, also ich muss wirklich sagen, als ich das erste Mal nach Australien gekommen bin, ich wurde sofort herzlich empfangen. Also ich hatte ja, wie gesagt, 24 Stunden Flug hinter mir gehabt. Und dann war es 10 Uhr morgens in Australien und ich musste direkt auf die Matte. Ja, und das war natürlich sehr anstrengend. Habe dann auch die ersten Schläge mit dem Gesicht pariert. Danach war ich dann wach. Und das Training war wirklich gut, hart und trotzdem sind die Leute ja sehr einladend und nehmen einen sofort auf. Ne? Das war sehr harmonisch.
Wie ist Wissen der Australier generell? Weil ich hatte letztens die Folge mit der Eisenliga und da haben wir so ein bisschen uns lustig gemacht, weil ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, der Alex oder der Jonas von der Eisenliga hat gesagt, dass der Deutsche nicht direkt ein Kämpfer ist. Also da hört man ja von anderen Nationen, sagen wir mal jetzt Polen, Russland, diese Ecke oder weiß ich nicht, Skandinavien, so die Ecke. Da sind ja schon so diese Wikinger-Gene und was weiß ich nicht noch für Gene, die da drin stecken. Der Deutsche allein hat ja so ein bisschen auch verlernt zu kämpfen, wenn wir ehrlich sind. Ne? Ist ja auch nicht schlecht, wenn es um die Vergangenheit ging. Aber wie ist der Australier drauf? Weil gerade von den Australiern, die ich kennengelernt habe, das sind ja auch harte Hunde, die nehmen ja dann mal eben eine Vogelspinne mit den Fingern zur Seite.
Ja, das stimmt. Also ich kann das jetzt so gar nicht sagen, ob ich die jetzt unterschiedlich wahrgenommen habe. Ich habe, ja, wie das halt so ist, man hat ja dann das Gespür auch für deutsche Leute. Und da habe ich dann zwei Deutsche kennengelernt, mit denen ich mich erst auf Englisch unterhalten habe und dann dachte, der Dialekt, der hört sich so ziemlich an wie mein Dialekt, das Englische. Und dadurch habe ich dann mit den beiden Deutschen natürlich auch viel zu tun gehabt. Aber die Australier als solches, ja, das ist eher so Multikulti für mich. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es den Australier gibt, sondern die kommen von überall her. Ich habe damals mit der Heidi Schmalfuß, auch da schöne Grüße, mit der auch viel trainiert. Die kam ursprünglich aus London und hat anscheinend deutsche Vorfahren, aber spricht kein Deutsch. Und mit der habe ich halt auch viel trainiert und die ist seit einiger Zeit natürlich in Australien und spricht aber trotzdem noch britisches Englisch. Also man hat so viel Multikulti, ich könnte gar nicht sagen, das ist der typische Australier. Dann hat man
den typischen Australier, so meinte ich das. Ich meinte jetzt, wie ist der von der Mentalität drauf, gerade wenn es so um die Selbstverteidigung geht, ist er auch so redebedürftig wie die Deutschen, dass die alles niederdiskutieren und niederquatschen wollen oder wird da mehr pragmatisch gedacht?
Nee, da wird tatsächlich pragmatisch gedacht. Also man hat zwar natürlich den einen oder anderen, den hat man in jedem Kurs, der immer ziemlich viele Fragen stellt. Was ist, wenn mich jemand aus dem Helikopter abschießt? Wie wehre ich mich da ab? Ja. Ne? Also solche typischen Fragen, die kein Mensch beantworten kann. Das sind schon so Sachen, muss ich sagen, das ist in Australien nicht. Ne? Also die machen das. Derjenige, der vorne steht und den Unterricht gibt, dem wird gefolgt und da wird nicht großartig diskutiert. Aber wie gesagt, auch da hast du den einen oder anderen. Ich glaube, das ist generationsbedingt.
Kannst du nicht beantworten, wie man sich schon allein aus dem Hubschrauber... was hast du denn da gelernt, Freya?
Ja, Wahnsinn, ne?
Deckung hoch und das war's.
Ach so, den X-Block, ja, den damit X-Block, man wie beim Marvel dann irgendwelche Regenbögen aus dem...
Aber die linke Hand nach vorne, damit die Kugel die Uhr trifft.
Ach so, genau.
Anders geht's nicht.
Ja, das ist immer so ein Spruch gewesen, den mein Trainer damals immer aus Israel gesagt hat. Ne, wenn jemand so viele blöde Fragen stellt, dann sag immer, ja, und was ist, wenn jemand aus dem Helikopter jemanden abschießt? Was machst du denn dann? Ne? Genau, das sind immer so Phrasen, die man eigentlich braucht dann für solche Leute irgendwann. Ne?
Ja. Wie lange warst du denn dann in Australien?
In Australien war ich nur eine Woche.
Okay, nur eine Woche? Ja. Du brauchst doch schon einen Tag dahin.
Ich habe da eine Woche dann trainiert in dem Gym und ja.
Dann wieder zurück.
Bin dann wieder zurück, genau.
Kein Urlaub, gar nichts mehr dann im
Nachhinein. Kein Urlaub, nur Training. Oh. Nur das KMDI-Studio von morgens bis abends. Ja, genau. Ja.
Aber die Australier gehen es ähnlich an wie die Israelis und wie wir? Oder merkst du da deutlichen Unterschied, was das Training und der Trainingsaufbau so angeht?
Nee, also dadurch, dass, wie gesagt, Ron Engelmann ja auch in Israel gelernt hat, weil er ja Israeli ist, ist das natürlich wie in Israel das Training schon. Ne? Also da sehe ich keinen Unterschied, weil man sieht halt schon, wo es herkommt, ne? Und wo die Leute gelernt haben. Da merkt man schon den Unterschied von den Trainings, von den Einzelnen, finde ich schon.
Wie läuft das Training bei euch momentan nach der Pandemie? Gut angelaufen oder?
Ja, also.
Was heißt nach der Pandemie? Wir stecken ja immer noch drin, aber für mich fühlt es sich an, als wäre es irgendwie vorbei. Dann hört man wieder, China ist im heftigen Lockdown. Ich gucke jetzt eigentlich gar keine Nachrichten mehr, deswegen, ich genieße jetzt jeden Tag, der uns geschenkt wird.
Ich denke mir das auch. Also, ich gucke mir das auch schon nicht mehr an, weil ich denke mir auch, warum? Was bringt das? Jeden Tag ändert sich irgendwie irgendwas. Ich lasse das jetzt einfach mal so laufen und warte mal ab. Ne?
Aber ist bei euch, merkst du jetzt, dass bei euch so ein bisschen die Leute fehlen oder im Gegenteil?
Ja, also natürlich wegen Corona als solches, natürlich fehlen die schon, ne? Weil viele Leute dann irgendwie erkranken, dann sind die noch nicht ganz fit. Dann merkt man halt auch, ja, durch die Pandemie ist so ein bisschen auch der Elan flöten gegangen bei vielen. Ne? Das merkst du schon. Abgemeldet kann ich jetzt nicht groß sagen, dass sich Leute bei mir in gar keinen der Kurse großartig abgemeldet haben. Da hat man immer natürlich 2-3, aber jetzt nicht, dass man jetzt einen riesen Schlag gemerkt hat. Wir haben also über ein halbes Jahr haben wir, glaube ich, Online-Training gemacht über Zoom. Und das ist natürlich, Krav Maga online geht einfach nicht. Ne? Also ich habe mit denen Fitness- und Functional-Training gemacht, aber Krav Maga als solches geht natürlich nicht. Und die Leute waren natürlich dann auch wieder heiß darauf, in Kontakt zu treten. Aber viele Leute sind dann irgendwie nicht mehr so in dem Elan, wie sie vorher waren. Das merkt man schon. Mhm.
Ja, das Gleiche habe ich nämlich auch gemerkt. Also du hast sehr viele, die immer noch ein bisschen ängstlich sind. Und die wiedergekommen sind, die brauchten erstmal eine ganze Weile, bis sie wirklich mal wieder warm geworden sind. Und auch sehr viele, ich meine, Abmeldungen haben wir ein paar gehabt, aber sehr viele, die wirklich nicht mehr wiedergefunden haben, weil sie gesagt haben, in der Zeit habe ich gemerkt, dass es mir gar nicht so fehlt. Aber wir haben aber sehr viele neue jetzt dazu bekommen. Also du merkst schon, dass die unterwegs sind und dass die sagen, hier, wir möchten gern was machen. Wir suchen was Neues und da haben wir eigentlich in letzter Zeit sehr, sehr viel.
Also das muss ich auch bestätigen. Also das kann ich auch wirklich sagen, dass ich immer mal wieder Leute habe, die dann sagen, oh, das möchte ich mal mir angucken. Aber ich merke auch, dass die dann nicht mit ganz so viel Herzblut dabei sind. Ne? Ich weiß nicht, was sich da irgendwie geändert hat. Ich kann nur sprechen von mir früher, wenn mein Trainer damals irgendwas gesagt hat. Das war für mich mein Trainer und da habe ich alles gemacht, was er gesagt hat quasi. Und heutzutage ist die Generation so ein bisschen so, können wir lieber ein Eis essen gehen. Da merkst du halt wirklich, die melden sich an 2-3 Mal. Das ist dann auch alles noch total toll. Und dann lässt dann plötzlich dieser Ehrgeiz ganz abrupt nach. Und man hat eigentlich gar keinen Bock mehr und will eigentlich nur noch ein bisschen quatschen, ein bisschen hier Kontakte pflegen. Und das war's.
Ja, wir kommen langsam zum Ende. Und ich weiß nicht, wir haben 2 Rubriken. Für die eine Rubrik, das ist die Rubrik Empfehlung, da habe ich eine Empfehlung. Ich weiß nicht, ob du auch irgendwas hast, was du den Leuten empfehlen kannst. Ansonsten würde ich anfangen und du kannst dir ein bisschen was überlegen. Wenn du nichts hast, ist aber auch nicht schlimm. Und dann haben wir noch die zweite Rubrik, da ist der Rant der Woche. Da habe ich in diesem Fall eigentlich gar nichts. Hast du irgendwas, wo du mal deinem Ärger Luft machen möchtest?
Nee, also diese Woche, nee. Also oder generell, nee.
Gut, pass auf. Dann würde ich sagen, spiele ich einmal hier den Jingle.
Gude. Die heutigen Empfehlungen werden euch präsentiert von Bossy Red.
Dann kommen wir zu den Empfehlungen. Und zwar zu den Empfehlungen. Ich hatte in letzter Zeit sehr viel Serien oder YouTube-Videos vorgeschlagen. Diesmal schlage ich was auf Twitter vor. Und zwar gibt es eine, ich weiß nicht, auf Twitter kann man sagen, Profilseite. Und zwar nennt die sich Chaotic Nightclub Fotos. Wer bei Twitter ist, muss denjenigen folgen. Das sind Fotos, ich denke mal, es ist weltweit. Man kennt das doch, ne? Wenn so irgendwie Partys sind, in den Großraumdiskos laufen also Fotografen rum und machen ja, Fotos von den feiernden Leuten. Aber ja, die Fotos, die da auftauchen, solche Fotos habt ihr in eurem Leben noch nicht gesehen. Da sind Fotos bei, entweder siehst du was im Hintergrund oder im Vordergrund oder zur rechten Zeit, wenn gerade einer irgendwie, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, loskotzen muss, ich sage jetzt mal im schlimmsten Fall. Also es sind wirklich, die besten und lustigsten Fotos. Das heißt, wenn ihr auf Twitter seid, folgt Chaotic Nightclub Fotos. Das ist meine Empfehlung diese Woche. Ansonsten habe ich eigentlich noch eine zweite Empfehlung, da ist Fernseher ausmachen und das Wetter genießen, Sonne tanken, ein bisschen sich bewegen und gut essen. Hast du eine
Empfehlung? Ja, also meine Empfehlung ist auch, weil ich bin ein totaler Wandermensch und Rausgehmensch. Ich brauche Sonne und deswegen würde ich auch immer empfehlen, rausgehen. Ich habe zum Beispiel, ich gucke jetzt nicht so viele Serien, deswegen kann ich da jetzt nicht so wirklich viel empfehlen. Rausgehen, wirklich die Sonne genießen, wandern gehen und einfach mal den Kopf frei machen. Das ist auf jeden Fall so meine Empfehlung für die Leute, die so griesgrämig immer durch die Gegend laufen. Ein bisschen mehr lachen, das tut wirklich gut und macht auch jünger, finde ich, ne? Immer. Ja. Das kann ich immer nur empfehlen. Und was ich auch empfehlen kann, Freunde von mir haben eine Irish Folk Band, die Lappländer, und die kann ich auch immer nur gut empfehlen. Die spielen bald auch wieder im Ruhrgebiet und da kann ich immer nur empfehlen, geht da mal hin, guckt euch das an. Irish Folk ist so.
Wie heißen die?
Lappländer heißen die.
Lappländer? Da musst du mir später mal die Adresse geben. Dann werde ich das unten in der Folge verlinken.
Sehr gerne. Da bin ich tatsächlich auch Covergirl auf der einen CD von denen. Deswegen, ich kann das nur empfehlen, die Jungs. Okay. Die sind super.
Wenn du sagst Wandern, ne?
Ja.
Klingt ja so ein bisschen so rentnermäßig. Gehst dann auch so mit den Armen nach hinten verschränkt spazieren.
Mit so einem Säckchen am Stock laufe ich da lang.
Wo gehst du denn wandern?
Tatsächlich gehe ich ja überall in Deutschland, versuche ich immer irgendwelche Wanderwege zu laufen, 15 Kilo Marschgepäck und dann auch mit übernachten im Wald und richtig schön mal die Natur erleben.
Ne? Ah, okay, ich dachte jetzt hier, weiß ich nicht, du machst hier, gehst durch die alten Zechenfabriken und gibt es ja auch sehr viele, die da durchwandern, durch Duisburg, Gelsenkirchen, Essen und so.
Nee, also tatsächlich gucke ich mir gerne Burgen und hier diese ja alte Sachen an, quasi Mittelalter, und gucke mir da gerne irgendwelche alten historischen Städte an und laufe dann da durch die Gegend.
Ja, du machst deinen Namen ja, wenn ich mal so jetzt nachhinein überlege, schon alle Ehre, ne? Also
danke.
Irish Folk Band, so in die Richtung. Du gehst gern wandern, um dir Burgen anzugucken. Du nennst deinen Krav Maga Valkyria. Ist das wegen dem Vornamen?
Ja, tatsächlich, ja. Und wie gesagt, weil ich mich selbst für die germanische Mythologie...
Ja, aber wegen deinem Vornamen? Wenn du jetzt auf die Welt gekommen wärst und hieß, weiß nicht, Michaela...
Ich weiß nicht, wie ich dann gewesen wäre. Also natürlich wurde ich auch so erzogen. Ne? Man ist ja dann nordisch und als Wikinger erzogen worden. Da muss man natürlich dann auch diese Wurzeln einschlagen. Ne?
Ja, finde ich gut. Ja, das waren unsere Empfehlungen. Ansonsten, das, was Freya gerade gesagt hat, nicht so grießcremig rein und nehmt euch bitte nicht so wichtig. Auch die ganzen Selbstverteidigungsinstruktoren und Instruktorinnen, nehmt euch nicht so wichtig. Habt ein bisschen mehr Spaß am Leben und ein bisschen mehr Freude und versucht nicht immer den Harten raushängen zu lassen. Das ist, was mich so persönlich immer so amüsiert. Ich sage noch nicht mal, was mich nervt, aber das amüsiert mich immer, wenn ich sehe, wie viele immer versuchen, hart reinzublicken. Und warum? Warum?
Genau, einfach mal entspannt sehen, die ganze Sache.
Ganz genau. Ja, zum Rant der Woche habe ich diese Woche leider nichts, meine lieben Freunde und Freundinnen. Vielleicht die nächste Woche. Also mir ist wirklich in letzter Zeit nichts Negatives irgendwie aufgefallen, außer die Innenstadt von Gelsenkirchen, aber die war schon immer so. Ja, also das ist wirklich unmöglich. Da kannst du wirklich nicht mehr gehen. Da kannst du noch nicht mal Auto abstellen, irgendwie 5 Minuten irgendwie, weiß ich nicht. Ein Eis essen. Also es ist unfassbar, was da für Asoziale rumlaufen. Muss ich ganz ehrlich sagen, darf ich auch sagen. Ach so, was ich noch sagen wollte, ne? Diese ganzen Leute, die immer hier angeben, das habe ich vorhin ganz vergessen, hier Feldjäger und ich war bei der Bundeswehr und habe dies und das gemacht. Weißt du, was ich als Referenz immer angebe?
Erzähl.
Ich gebe immer an, über 30 Jahre Kampfsporterfahrung und ich komme aus Gelsenkirchen. Mehr brauche ich nicht sagen. ist wirklich so. Wenn die Leute sagen, wie das alles, sage ich, ja, ey, ich habe 30 Jahre lang das und das und das gemacht und ich komme aus Gelsenkirchen, das ist jetzt nicht eine Stadt, die wunderschön ist. Ich glaube, ich habe letztens noch gelesen, wieder auf Platz, weiß nicht, auf dem letzten Platz irgendwie gelandet, Gelsenkirchen, auf ganz Deutschland. Auch an die Geringverdienste, genau, die Menschen mit den niedrigsten Einkommen wohnen in Gelsenkirchen. So.
Aber ich dachte, das wäre Oberhausen, aber gut.
Dann Oberhausen war, glaube ich, auch mit dabei. Aber Gelsenkirchen war noch hinter Oberhausen.
Ne? Ja. Ich sage immer, ich bin die Jüngste von drei, also ich habe noch drei Brüder, also ich habe auch Kampfsporterfahrung, auch wenn ich nicht ausgebildet wurde.
Ja, ist auch geile Referenz. Ich habe drei Brüder und habe Kampfsporterfahrung.
Fertig. Ja, genau.
Mehr brauchst du eigentlich nicht, wirklich wahr. Also wem bringt das jetzt, wenn du sagst, weiß ich nicht, ich bin hier der Hans und Franz vom irgendeiner Organisation oder irgendein Verband interessiert keine Sau. Nehmt euch also, wie gesagt, nicht so wichtig. Ach doch, ich versuche mal dieses Interview mit Mike Tyson in die Empfehlung noch mit reinzupacken. Ich schreibe mir das mal hier auf, damit ich das nicht vergesse. Dann könnt ihr von Mike Tyson wahre Worte hören, dass ihr euch nicht so wichtig nehmen sollt. Gilt generell, ne, an alle Leute, die Kampfsport irgendwie betreiben. Ansonsten war es natürlich eine schöne Folge. Schönes Wetter. Und freue mich, dich kennengelernt zu haben.
Ja, mich auch. Sehr gut.
Und,
sehr
super. Ich denke mal, irgendwann wird man sich über den Weg laufen oder sich auf jeden Fall nochmal verabreden. Gerade wenn es um Krav Maga geht und ihr wohnt ja, was heißt ihr wohnt, ihr seid ja nebenan. Vielleicht kann man da irgendwann mal zusammen irgendwas auf die Beine stellen.
Das würde ich mir wünschen, das wäre schön.
Super. Freya, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
Ja, wünsche ich dir
auch. Habt eine geile Woche, ein geiles Wochenende. Und für alle, die jetzt zugeschaltet haben, bleibt gesund, bleibt sicher. Je nachdem, wann und wo ihr die Folge hört, morgens, mittags, abends, nachts. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao.